Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 58, lieber Defner. Und heute muss ich mal unfair rufen. Das, was ja auch der Donald Trump so gerne tut und meine Kinder
du
auch.
Du und Donald Trump, unfair. Ihr seid ziemlich ähnlich gestrickt,
ja,
das wusste ich schon immer.
Die Notenbanken haben ja in der vergangenen Woche nochmal so richtig auf den Putz gehauen und unsere Wetten kurz vor Halbjahresschluss in deine Richtung bewegt. Das finde ich ziemlich unfair.
Ich habe es doch vorausgesagt, aber naja. Ja. Ich finde auch manches unfair, was Donald Trump macht, da mal davon zu sprechen. Ansonsten ist Sommer und wir sehen die Dinge gelassen. 36 Grad und es wird noch heißer.
Ja. Ja. Aber weißt du, wie oft Donald Trump schon unfair gesagt hat? 27 Mal in diesem Jahr, ich habe es mal gezählt, in den Tweets. 27 Mal.
Nur?
Unfair. Und Defner, ich muss nochmal unfair sagen.
Ja, wie die kleinen
Kinder. Vergangenen Donnerstag ist ja was passiert, unsere Instagram-Wette.
Ah.
Ich ging ins Bett, der Defner hatte 990 Follower. Ich stand morgens auf am Freitag und der Defner hatte 1110 Follower. Dann habe ich mal geguckt, oh, wen hat er denn da gewonnen? Und ich bin ja so ein Typ, der gerne Muster erkennt. Und die Muster waren folgende. Sie hatten alle freakige
unser
Namen.
Unser Algorithmus.
Hatten alle,
unser lebender Algorithmus.
Genau. Hatten alle keine Follower, aber folgten allen so 5000 Leuten, 10.000 Leuten und hatten auch selbst keine Beiträge. Und dann dachte ich mir so, unfair. Und seitdem bist du bei uns im Hause nur der Schummeldefner.
So. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Aber ich habe auch, ein Nutzer hat mir geschrieben, so nach dem Motto, ich hätte jetzt meine Wette gegen dich gewonnen. Er hätte da ein bisschen nachhelfen wollen, weil du immer mit unfairen Mitteln arbeitest.
Unfair?
Nimm deine Twitter Follower aufrufst und so weiter.
Defner,
so. Und deswegen meinte mein Follower, er hätte da ein bisschen nachgeholfen, habe ich gesagt, möchte ich aber nicht, ich gewinne lieber ehrlich.
Was ist denn da unfair, wenn ich habe 80.000 Follower, mir redlich erworben bei Twitter.
Bei Chapitz ist nie was unfair.
Es ist redlich, es ist redlich erworben. Ich stehe jeden Morgen auf, die kriegen jeden Tag ihren Katechismus, ihren Marktkatechismus vom Chapitz. Und das sind ehrlich erworbene 80.000 Follower.
Die gönnt ja jeder bei Twitter, aber sie bei Instagram mit in einer.
Aber ich kann sie ja mal aufrufen
Wette
und sagen.
Einzubringen und die Wette zu verzerren ist natürlich
das ist keine
unfair.
Wette verzerren.
Ja, das ist ja wie ein Notenbankeingriff, ne? Also unfair, ja. Aber Notenbanken sind dazu da, um in die Märkte einzugreifen. Und ich habe es ja vorausgesagt. Also von daher hättest du dich darauf einstellen können.
Aber so, Defner, es gab eine Studie, die hat gesagt, je länger du als Notenbank den Zyklus noch aufrechterhältst, die Konjunktur, umso schlimmer wird der spätere Absturz. Es bringt nichts. Auf Teufel komm raus, die Konjunktur am Laufen zu halten. Lieber mal einen sanften Abschwung als alles Geld in der Welt in den Markt zu pumpen
und was soll das wieder
die Rallye
aufrechtzuerhalten.
Von der Deutschen Bank war das. Und die haben sich angeguckt.
Naja, du weißt ja, wie erfolgreich die Deutsche Bank ist.
Ja, aber im Research sind die gar nicht so schlecht.
Naja. Wir reden ja sowieso noch über Notenbanken und dergleichen. Und
über das Weltgeld.
Über das Weltgeld, über das neue Geld von Facebook und dergleichen. Über die Bitcoin-Rallye und. Über all das werden wir noch reden. Und natürlich keine Folge ohne Beyond Meat. Sozusagen das Tesla der Ernährung. Und jetzt geht es wieder abwärts mit dem Kurs. Hurra.
140 nur noch.
141, 8,5% minus gestern am Montag dieser Woche. Am Freitag waren schon mal ungefähr 5% minus. Da gab es zuerst Meldungen, dass grundsätzlich in Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis während der Verarbeitung eine Chemikalie namens Hexan eingesetzt werden könnte. Das hat das Center for Consumer Freedom in einem CNBC-Interview gesagt, ohne allerdings zu sagen, ob das auch in Produkten von Beyond Meat existiert. Das konnten sie nicht nachweisen. Sie wollten nur allgemein auf diese Thematik aufmerksam machen und daraufhin schon mal die Beyond Meat-Aktie abgerauscht, weil allein der Verdacht natürlich für so ein Produkt extrem gefährlich ist, wenn da irgendwelche giftige Chemikalien bei der Verarbeitung verwendet werden, dann ist das natürlich für die Zielgruppe von Beyond Meat sozusagen tödlich.
Die Zielgruppe ist nicht der Vegane, der wahnsinnig gesundheitsbewusste. Die Zielgruppe ist der Chapitz und der Defner, die Fleischfresser sind und die auch keine Probleme damit haben, dass die Tiere zuweilen mit irgendwelchen Hormonen gespritzt worden sind. Und die die seit Jahr und Tag Fleisch essen und jetzt halt denken, hey, man muss ein bisschen gesünder leben und muss halt
gesünder leben. Aber, und dann esse ich was mit einer Chemikalie.
Du musst ja sehen, was ist Hexan? Da muss man erst mal gucken, da gab es ja auch diese wunderbare Schlagzeile, is your veggie burger killing you? Und dann habe ich mal den Text gelesen, den gibt es bei Slate, dass jeder kann ihn nachlesen und da steht halt, dass Hexan aus Erdöl ein Erdölprodukt ist und dazu genutzt wird, um bei der Ölgewinnung, die müssen ja Öl in diesen Burger reinkriegen, das wird halt das Hexan benutzt und dann gibt es halt manchmal Rückstände. So. Aber es gibt keinerlei Studien dafür und keiner weiß, ob das wirklich dich killt. Und insofern ist es, ja.
Allein der Verdacht kann so eine hochbewertete Aktie wie Beyond Meat dann aber unter Druck bringen, das ist ja ganz klar, weil es ist ja sowieso eine Blase, die wir da gesehen haben bei Beyond Meat und jetzt langsam entweicht Luft und sie wird auch noch platzen, da bin ich fest davon überzeugt. Gestern hat ja belastet, dass auch ein weiterer Konkurrent jetzt wieder aus Großbritannien in Amerika auf den Markt kommt, nämlich Meatless Farm, die steigen bei Whole Foods ein und beliefern die mit Burger Patties. Also es gibt so wahnsinnig nicht viel Konkurrenz und zu glauben, wie der Chapitz, nur Beyond Meat würde die einzig schmackhaften Vegan Burgers da machen.
Das habe ich nicht gesagt. Es gibt vielleicht auch Konkurrenz, aber es wird ein neuer Markt entstehen und der wird so groß sein, der wird für viele Anbieter Platz lassen, so wie deine Elektromobilität nicht nur für Tesla Platz lässt, sondern sicherlich den einen oder anderen auch Konkurrenten auch noch lässt. So wird das auch bei Beyond Meat
sein. Aber Tesla hat 5 Jahre Vorsprung und ist Marktführer.
Beyond Meat auch?
Ja, aber die haben doch auch das. Nein, aber Beyond Meat ist doch weit davon entfernt, Marktführer nach Umsatz oder Absatz zu sein. Das ist ja Tesla.
Aber bei Technologie. Das ist der Technologiemarkt.
Ja, das ist nur der Glaube.
Die haben 10 Jahre daran entwickelt, das schmeckt wirklich gut.
Also jetzt schon 10 Jahre. Ich dachte 5 Jahre.
Nein, es waren 10.
Das wird immer mehr,
Also die Wette steht.
Die Wette steht.
Über 100 am Jahresende.
Oder 100, wie der Defner glaubt.
Ja,
ich glaube, die Blase platzt. Übrigens in der Wirtschaftswoche, die haben sich auch dem Thema Ernährungsaktien angewidmet und haben gesagt, Mensch, bevor ihr so eine überbewertete Aktie wie Beyond Meat kauft, denkt doch mal über sozusagen die Alternative nach dem Motto, nicht im Goldrausch auf die Goldsuche, in dem Fall Beyond Meat setzen, sondern auf die Schaufellieferanten, also diejenigen, die diese Industrie
ausrüsten.
Ja, in dem Sinn indirekt auf den Landwirt. Die haben nämlich gesagt, okay, wird ja aus Erbsen Dings gemacht hier, der Beyond Meat Burger. Und
gibt's
dann,
Erbsenaktien. Gibt es?
Bonduelle ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Ja, die haben gesagt, Bonduelle wäre ein großer Erbsenfabrikant und die hätten
die Aktie kannst du kaufen.
Kursumsatzverhältnis von 0,3 im Vergleich zu 50
bei Beyond Meat,
bei der höchsten Bonduelle.
Bonduelle. Ist das ein französisches
Unternehmen?
Okay.
Ich mal oh,
jetzt guckt der Defner nach. Und wer der Defner
nachschaut. Ich habe immer meine Lektüre dabei.
Das ist gut. Und hat da auch so gelbe Zettelchen drin, damit er auch weiß, wie es hingeht.
Börsenwert in Milliarden Dollar, also 900 Millionen Dollar Börsenwert im Vergleich
so klein nur.
Im Vergleich zu fast 10 Milliarden zeitweise bei Beyond Meat. Mhm. Umsatz 2,8 Milliarden im Vergleich zu 88 Millionen letztes Jahr bei Beyond Meat und so weiter. Und die machen sogar Gewinn. Ja, also.
Machen sie auch noch.
Ja.
Gibt es noch mehr so Aktien oder muss man jetzt Bonduell nehmen?
Es gibt noch mehr. Die haben verglichen zu McDonald's. Kann man mal nachlesen bei in der neuen Wirtschaftswoche. Ja. Der Ausgabe 26.
Ah, gut.
Ja.
Gut. Wir haben Post bekommen.
Ja.
Ja, soll ich dir sagen. Und zwar hat geschrieben Felix, und der ist so begeistert von unserer Sendung, dass er gerne ein Praktikum machen
möchte. Felix, der Glückliche.
Ja, Felix. Und er würde gerne, er hat Bankkaufmann gelernt.
Bei uns ein Praktikum.
Und er möchte jetzt ein Praktikum. Wahrscheinlich weiß nicht, ob jetzt bei Defner oder bei uns. Wir wohnen ja immer noch getrennt. Und zwar Potsdamer Platz, der Defner. Und wir am Checkpoint Charlie um die Ecke bei Axel Springer. Und 2020 ziehen wir zusammen. Aber bis dahin sind wir noch getrennt. Also ich weiß nicht, wo er Praktikum machen will. Hast du bei dir in der Wirtschaftsredaktion einen Praktikumsplatz?
Wir haben leider keine Praktikumsplätze.
Okay, wir haben das. Ich werde mich einfach mal erkundigen. Und vielleicht ist ja dann Felix bei uns mal. Und er schrieb, er ist so begeistert von Aktien, wird einen sehr engagierten jungen Menschen bekommen, der uns das Geheimnis
der
Aktienanlage, das Geheimnis
der erklären würde. Ja, dann. Und dann Stein der Weisen. Ja,
gab es noch eine ganz nette Mail von Alex. Der war gelangweilt vom Keynesianischen Kreuz. Das ist so eine volkswirtschaftliche Lehre. Da hört er davon jetzt mal weg. Und da dachte ich mir, vielleicht gibt es ja einen interessanten Podcast dazu, welcher mir das ganze Thema etwas schmackhaft machen kann. Und der Herr erhörte meine Gebete und zeigte mir zwei adrette Herren in meiner Suchleiste. Ich klickte darauf und hörte gleich zwei Folgen hintereinander und war sofort verzaubert. Irgendwie lustig. Manchmal nach dem Prinzip, wer lauter schreit, hat recht. Klammer auf, ist zum Glück besser geworden. Wollte aber auch angenehm, sagen. Menschlich und informativ. Menschlich. Ossi-Bashing, Tesla-Fanboy-Prognosen, düstere Dystopien. Ich liebe diesen Podcast. Er erzeugt in mir Emotionen. Manchmal schmunze ich sogar in der Bahn, dann denken die Leute bestimmt, ich höre fest und flauschig. Und dadurch bleibt auch etwas hängen, denn Wirtschaft kann manchmal trocken sein. Nicht so bei euch, ihr macht das richtig toll. Bitte macht noch lange großartig. So weiter. Und dann hat noch irgendeine Aktie, okay. Die ihr gerne besprochen haben möchte, das können wir woanders mal machen. Das habe ich mir jetzt nicht kopiert. Okay, das war eine ganz kleine, aber wir können
also
mal
vielen Dank für diese Rezension. Das war ja eine wunderbare Kritik, die wir da bekommen haben. Muss ich mal wieder den Maslereich-Ranitzky rausholen. Ja? Gerne auch sowas mal bei iTunes reinschreiben, weil da sind immer die Bäscher unterwegs. Da hat sich neulich einer über den Defner beklagt.
Hat er?
Sein Halbwissen, ja.
Halbwissen? Ja. Das ist ja schon die...
Das ist ja schon ganz schön viel, oder? Ja.
Das hätte auch schlechter kommen können. Ja.
Der ökonomische Gimpel, er lebt. Achso, wir haben nicht noch eine andere Hörerfrage auch offen zu den ETFs, sozusagen Entwicklungen unseres geliebten MSCI All Country World. Warum der nicht sozusagen das Mittelmaß, den Durchschnitt zwischen MSCI World und MSCI Emerging Markets trifft. Also da gibt es übrigens im neuen Finanztest, wenn ich hier mal meine Wochen, ich war am See am Wochenende und habe viel gelesen und viele
Kleber. Das haben wir gesehen, wir haben das Bild gesehen.
Weißensee.
Ne? Weißensee,
schön,
weiß ich.
Im schönen Osten, ja.
Ich gab's war ja mal, am Wannsee mit den Kindern.
Ja, Westen, ja.
Im Westen, wir fuhren dahin. Und, okay, aber du hast ja die Lektüre mitgenommen und willst jetzt andere partizipieren lassen.
Genau. Und zwar gibt es da auch zum Thema mehr Dynamik fürs Depot, Aktienfonds, Schwellenländer, ETFs eben. Unser Thema, die schreiben ja auch grundsätzlich ein weltweit Anlegender, wie wir es immer empfehlen. All Country World zum Beispiel wäre empfehlenswert. Allerdings weisen sie halt eben darauf hin, dass im All Country World, den wir immer empfehlen, halt nur 12% Anteil an den Schwellenländern sind, an den Emerging Markets, obwohl die Emerging Markets in der wirtschaftlichen Bedeutung
viel größer sind.
38% am wirtschaftlichen.
Oder sogar 50%, wenn du es Kaufkraft adjustiert machst. Also du musst ja sehen, die Währungen sind ja weniger wert, weil die Leute weniger verdienen. Und wenn du das adjustieren würdest, hättest du sogar schon 50%.
Ja. Auf jeden Fall sind die 12% ein zu geringer Anteil, um diese vor allem auch wachsenden Märkte, die sehr dynamisch wachsen, abzubilden. Zumal die Performance auch über 30 Jahre besser ist. Hier haben sie auch nochmal verglichen, MSCI World in den letzten 30 Jahren nur 7,5% und der MSCI Emerging Markets erbrachte im Durchschnitt 10,4% genau seit dem 31.12.1987, also 31,5 Jahre ganz genau. Und deswegen wäre es eigentlich günstiger, so sind wir jetzt auch der Meinung, dass man lieber auf zwei ETFs setzt, wenn man ein bisschen Anlagekapital und Sparplankapital zur Verfügung hat und zum Beispiel 70-30 verteilt auf einen MSCI World und auf einen MSCI Emerging Markets.
Genau, das Problem ist ja, wir hatten ja immer den MSCI All Country World und der hat diese Dynamik, von der du ja gerade erzählt hast, bei den Schwellenländern nicht wirklich abgebildet. Und woran liegt das? Wir haben es jetzt mal genauer angeguckt. Es liegt daran, dass nicht nur der Anteil der Schwellenländer so gering ist, nämlich nur 13%, sondern dass von den Schwellenländern immer nur die großen Konzerne Einzug finden. Da hat man so eine China Petroleum, China Mobile und das sind die Unternehmen, die eigentlich nicht so dynamisch wachsen, die nicht das Potenzial haben. Und deswegen ist der All Country World nicht das Zwischending zwischen World und Emerging Markets, sondern es ist halt so ein Sonderfall. Und das ist cleverer, so zu machen, wie Dietmar gerade sagt, also lieber einen MSCI World, das ist der für die Industriestaaten, und einen MSCI Emerging Markets, Schwellenländer, und das zusammen kombinieren und dann hat man es.
Kann man sich so ein Verhältnis raussuchen, aber 70-30 empfiehlt zum Beispiel eben auch Finanztest hier und das macht Sinn. Allerdings muss man sagen, das geht natürlich nicht mit 25 Euro Sparrate im Monat. Da sollte man dann lieber nur auf ein MSCI All Country World setzen. Bis 100 Euro würde ich sagen, ab 100 Euro. Und das hängt dann auch wieder vom Broker ab. Es gibt ja Broker wie DKB zum Beispiel, wo man dann 1,50 pauschal zahlt pro Sparplanabwicklung. Und da wird es dann natürlich teurer, wenn man sozusagen zwei Sparpläne parallel laufen lässt. Muss man sich mal anschauen bei seinem Broker, wie da die Konditionen sind. Wenn es prozentual abgerechnet wird, ist es einfacher, auf mehrere zu verteilen.
Und wer keine Lust hat, das selbst zu machen, kann das auch über einen Robo-Advisor machen. Die machen eigentlich genau das Gleiche. Also es gibt ja ganz viele Robo-Advisor. Da muss man nur genau gucken, wie wird da gemischt,
Schichten
was wird da
wieder
gemacht.
Hin und her die ganze Zeit.
Nee, ist unterschiedlich. Es gibt aktiv managende Broker, die würde ich nicht nehmen, aber es gibt auch welche, die genau das machen, was wir hier sagen, dass sie nämlich genau Schwellenländer und Industriestaaten so mischen, dass man ein optimales Verhältnis hat und das auch wieder anpasst, wenn irgendwie eine Kategorie
Und dann
Kategorie
weist Finanztest übrigens nochmal darauf hin, auf eine Alternative nochmal zum MSCI All Country World, nämlich den MSCI All Country World IMI, wie auch immer. Der bildet nämlich neben den großen auch die mittelgroßen Unternehmen ab. Er hat dann also statt im MSCI All Country World, wo nur 2800 Aktien drin sind, fast 5900 Aktien drin. Und das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied, dass man dann eben auch dynamischere, mittlere und kleinere Unternehmen drin hat.
Tja. Sehr schön.
So, aber die gibt es leider nicht so oft in den Standardangeboten, ne, bei den Brokern.
Also da muss man sich das so vorstellen, der Defner liegt am See und hat dann seine Stiftung.
Hat dann seinen Finanztest, außen drauf steht früher in Rente.
Und dann gucken die Nachbarn und denken sich so, wow, das ist ein cooler Typ, der weiß mit seinem Geld was anzufangen. Ja, das ist gut. Aber ich habe am Wochenende auch was Cooles gemacht. Ich habe Rasen gemäht und habe dabei ein Buch gehört. Und zwar höre ich gar nicht
gelesen.
Nein. Beim Rasenmähen lesen. Da fährst du dir über die Füße vielleicht und die Füße ab oder so.
Hast du noch nicht mal
Und zwar ist es ein cooles Buch.
Roboter-Rasenmäher?
Nee.
Ach komm.
Nein, haben wir nicht. Wir haben das so ein richtig klassisch mit der Schnur dran. Da muss ich aber aufpassen, dass ich über die Schnur nicht drüber fahre. Aber was ich gehört habe, ist von Carl Newport, Digital Minimalism. Und diesem Buch wird gezeigt, welche Nachteile, diese ganze Social-Media-Kram hat. Du checkst durchschnittlich 85 Mal dein Smartphone am Tag. 85 Mal! Und dann war diese wunderschöne Phrase, stand da drin, checking your likes is the new smoking. Also du bist halt wirklich abhängig davon. Und jeder würde nur die positiven Dinge sehen von Social Media, aber die negativen völlig ausblenden, dass du A, viel Zeit verbringst, das kann ich ja erzählen von meinem Twitter-Dasein, oder dass du halt dein Leben so verklatterst, also mit Störgeräuschen und mit Müll, also einfach vermüllst und dein Leben nicht mehr so schön führen kannst, wie es ist. Und dann wird halt vorgeschlagen, du sollst einfach mal so nach der Marie Kondo-Methode das, was du nicht brauchst, einfach rauswerfen. Und da es beim Digitalen schwieriger ist, als wenn du einfach deinen Kleiderschrank ausmusterst, sagt er einfach, einen Monat lang digital Abstinenz.
Fasten sozusagen.
Und dann führst du wieder das ein, was du unbedingt brauchst und den Rest lässt du einfach weg. Und dann kannst du die Vorteile von dem digitalen Gadgets weiterhaben, aber musst die Nachteile nicht haben. Super Buch. Also wirklich.
Meine Freundin zum Beispiel fastet bei Instagram und sie findet es gut. Sie sagt, es ist viel entspannter und sie muss sich nie mit irgendwelchen anderen vergleichen.
Das ist
tollen
genau.
Leben.
Das kann auch unglücklich machen. Ich sehe ja, der Defner hat dann auf einmal 100 mehr, dann muss ich auch irgendwie was machen. Das nervt dann.
Aber da muss man sich auch ein bisschen frei davon machen. Also ich meine.
Ja, frei
und
machen.
Diese Wette übrigens wird dann also, die lassen wir dann natürlich fallen, weil es ist in der Tat nicht fair gewesen. Ja? Also, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass die gewonnen ist. Ne? Weil das ist
wenn dir einer was schenkt, du hättest es nicht selbst gemacht. Mir hat letztes
Aber die hat ja letztes Jahr auch einer was geschenkt.
Aber die hat mir mehr geschenkt, weil er war großzügig.
Deiner hat ja 1.500 geschenkt.
Genau, auf einen Schlag. Aber die waren auch wieder weg. Insofern.
Irgendwann waren sie wieder weg. Aber nein, wenn dann fair. So,
gut.
Dann haben wir auch wieder unsere
Rubriken,
unsere Themen auch sowieso. Und unsere Rubriken.
Ja.
Und,
Rubriken, du, genau, unsere Rubriken. Möchtest
soll
du
ich mal anfangen? Ich fange mal an mit dem Bär der Woche.
Bär der Woche?
Ja, der ist auch nochmal aus dem Finanztestheft. Juli 2019. Kostet immerhin 6,10 Euro, muss man sagen. Ja, aber das ist viel Substanz.
Schön, dass du für Print so viel Werbung hier machst.
Ja.
Für die Wirtschaftswoche, für Stiftung Finanzfest.
Man kann natürlich auch die Welt am Sonntag lesen.
Guck mal, auch. Danke auch mal für ein eigenes Produkt. Das ist freundlich.
Die habe ich ja sowieso als Mitarbeiter des Hauses. Die lese ich
hast du auf
digital.
Papier oder hast du digital?
Nee, ich lese die digital. Ich finde die Weltedition, die lese ich immer gerne auf meinem iPad. Ja. Weltedition. Ja. Ja. Und da kann man eben dann lese ich gerne aber sozusagen das E-Paper. Da gibt es ja verschiedene Versionen. Also,
genau.
Ja, ich finde, das E-Paper ist halt wie die Zeitung auf dem iPad. Kann man nicht so gut mit an den See nehmen, ne? Das ist klar. Deswegen nehme ich eher die Papierprodukte mit an den See und die Welt am Sonntag lese ich da zu Hause auf dem Sofa.
Wie warst du dann mit deiner Freundin am See und du liest dann
die Freundin
dieses...
Die Freundin musste arbeiten.
Ach so, und du warst alleine am See und hast dann dieses...
Ja, ich war alleine und beim Finanztest am See, ja.
Das haben die Kinder auch gesehen. Die sahen den Defner, du hast nämlich dieses Bild gemacht, da sagte ich, nee, da wollen wir nicht. Es ging nicht die Frage, fahren wir zum Weißen See oder fahren wir zum Wannsee?
Da war es noch ein bisschen beruhigt.
Und dann guckten die Kinder und sagten, der Defner ist ja da, den Schummel-Defner wollen wir nicht treffen.
Ich möchte auch nicht jetzt meinen Sonntag mit Chapitz verbringen und seine Rassebande. Also bitte, schön weit wegbleiben. Gottes Willen. Also, weit kommst
meine Frau muss sauer, weil ich war auch mit den Kindern allein und wir sind zum Wannsee gefahren. Das war wunderbar.
Die Frauen arbeiten, dann gehen die Männer baden. Ja?
So ist es.
Heute geht der Chapitz dann baden.
Gott. Wollen wir zu deinem
zu meinem
Bären.
Zu meinem Bären der Woche. Ja, den würde ich verleihen für Zinswucher bei 100% Hypotheken.
Zinswucher?
Das ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter heute, aber auch ein bisschen nutzwertig. Ja?
Okay. Und ein bisschen nutzwertig.
Ein bisschen nutzwertig.
Dann erzählen Sie doch mal, Herr Däffner, wie geht das denn?
Ich möchte mal gerne ausführen, dass das nämlich so ist. In der Regel gibt es bei Hypothekendarlehen wird eher nur ein Teil der Kaufsumme beliehen. Also erstmal gibt es die Nebenkosten. Ja? Da ist, haben wir den Wucher des Staates schon öfters angeprangert. Zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die ja überall kräftig verlangt wird, die Maklerkosten und die Notargebühren. Die muss man in der Regel immer aus eigener Kasse, also aus Eigenkapital berappeln. Und dann den Kaufwert einer Wohnung kann man bis zu 100% in der Regel finanzieren. Aber je mehr man prozentual finanziert, desto teurer wird es und deswegen sollte man darauf achten. Und da langen die Banken halt wirklich kräftig zu und meiner Meinung nach ist es dann eben Wucher. Vor allem langen sie bei den letzten 10% des Kaufwertes zu. Ja? Also bis 60%, da ist es immer, da kriegst du die optimalen Bestkonditionen. Ja. Und die sind ja momentan so
0,9 für 10-Jährige.
Bei ganz optimalen Banken und so weiter. Ja. Und hier hat Finanztest mal verglichen, aber dann eben ab 90%, da wird es richtig teuer. Und wenn man nur eben die letzten 10% nimmt, dann hat man auf diese letzten 10% einen enormen Zinssatz, der teilweise höher ist als die Dispozinsen. Den Vogel schießt hier die Postbank ab und die kriegt dann sozusagen den Bär der Woche mit 8,81%. Das ist also wirklich mehr für ein Hypothekendarlehen.
Das mussten die Leute in den 70ern zahlen oder in den 80ern.
Ja, genau. In Zeiten, in denen sich die Postbank dann eben am Kapitalmarkt für 10 Jahre zu Minuszinsen das Geld beschaffen kann, ne? Wow. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Der Zweitplatzierte ist dann die Commerzbank mit 7,6%, gefolgt von der Allianz mit 7,1% und der ING mit 6,1%. Die haben jetzt aber hier nur 4 Banken im Vergleich. So, und da muss man sich einfach wirklich mal vorstellen, gibt es eine schöne Beispielrechnung dazu, dass wenn man sich eine Wohnung für 300.000 Euro kauft, Zinsbindung 15 Jahre, wenn man eben nur 90% finanzieren würde, 270.000, dann wäre man bei einem Gesamtzinssatz von 1,75%. Wenn man aber jetzt die 100% finanzieren will, dann springt der Kredit auf 2,4% für die Gesamtsumme. Und das macht halt dann einen Wahnsinnsunterschied, dass man innerhalb von diesen 15 Jahren nochmal 27.500 Euro mehr Zinsen bezahlt. Nur dafür, dass man jetzt sozusagen 30.000 Euro mehr Kredit aufgenommen hat. Also man zahlt nochmal diese 30.000 Euro in Form von Zinsen nochmal zusätzlich. Und da muss man sich wirklich genau überlegen, ob man wirklich ein 100% Darlehen machen will und muss und ob man nicht lieber sich das Geld anderweitig besorgen kann. Entweder vorher ansparen, ist immer Ideallösung, aber auf der anderen Seite will man ja irgendwann mal zuschlagen. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich das Geld vielleicht bei der Familie zu leihen oder bei Freunden oder vielleicht sogar, es gibt ja auch dann noch Privatverbraucherdarlehen, die manchmal sogar noch günstiger sind. Wenn man da noch.
Kriegst du da große Summen? Also, wenn du sagst, ja, 300.000, musst du 30.000 kriegst du? Wenn du zu so einer Plattform wie Smava, die schreien ja immer irgendwie den Zins einem entgegen.
Ja,
zu null.
Ja, nee, kannst du ja auch zu deiner normalen Bank geben oder Konto. Gibt es verschiedene, wie heißen diese? Norris Bank und Lauter. Okay. Es gibt so viele, viele Anbieter, die das machen. Und wenn du da noch sozusagen noch keinen in Kauf genommen hast, gibt es auch schon manchmal unter 5% oder manchmal deutlich günstiger. Je nachdem. Auch eine gute Alternative, wenn man irgendwas finanzieren muss, weil man sozusagen zum Beispiel jetzt mal kein Einkommen mehr hat.
Ich kenne
eine Bekannte, die sich selbstständig gemacht hat, die dann so einen Verbraucherkredit sich aufgenommen hat für sehr, sehr günstigen Zinssatz, solange sie noch angestellt war und sich einfach da ein Polster geschaffen hat. Ja. Also, das ist eine Möglichkeit und der Bär der Woche eben sozusagen in dem Fall für diese Wucherzinsen bei 100% Darlehen.
Aber es ist natürlich die gewisse Sicherheit, die Banken haben wollen, denn möglicherweise ist der Immobilienmarkt ja leicht überhitzt und wenn jetzt diese ganzen Eingriffe staatlichen kommen, kann es ja sein, dass möglicherweise das Immobilienpreisniveau auch eine unserer Wetten, wo du sehr gut liegst, weil die Immobilienpreise in diesem Jahr wieder wahnsinnig angezogen sind, aber vielleicht kommt das ja jetzt ein Stück zurück und dafür wollen natürlich die Banken sich ein gewisses Polster schaffen und deswegen würde ich sagen, das ist ja...
Ist natürlich verständlich, aber ob das 8,8%,
aber 8%
das
ist natürlich
schon
wirklich
als Risikopuffer, da müsste ja jeder Zehnte... Ja, und sie haben ja jetzt nicht nur, sie können ja nicht nur deine Immobilie sozusagen zwangsversteigern, sie können ja auch noch dein Gehalt pfänden, also da muss schon sehr viel an Negativen zusammenkommen, dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen.
Okay, gut. Dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche.
Okay.
Mein Bulle der Woche ist Ich meine, das passt in die Sommerzeit. Urlaub machen.
Ja, hey, unbedingt. Urlaub machen. Ja, aber du hast ja Urlaub. Auch schon nächste Woche Urlaub. Wir können es ja schon mal ankündigen. Da gibt es ja zwei sozusagen getapte, aufgezeichnete Podcasts.
Eine haben wir ja vergangene Woche aufgezeichnet mit Jessica Schwarz und da kommt es zu einem Zwischenfall. Mehr sagen wir nicht.
Mehr
das
sagen
ist
wir nicht. Mehr sagen wir nicht.
Es kommt zu einem spannenden Zwischenfall.
Ich habe es bei Instagram schon mal gepostet, aber...
Hast du?
Ja, einen kleinen Hinweis gegeben.
Kleine.
Ja.
Gut.
Meine Instagram-Follower wissen halt immer ein bisschen
Und dann
mehr.
Gibt's die... Also, 60 Menschen bin ich noch hinter dem Defner. Das muss doch irgendwie diese Woche klappen. Und vielleicht, ich stehe heute Abend mit Philipp Westermeier auf der Bühne am Dienstagabend.
Wer ist Philipp Westermeier?
Philipp Westermeier ist der große OMR-Typ. Und der hat OMR, Online Marketing Rockstars. Das ist ja einer der Menschen, die haben auch 70.000.
Hast du nicht über OMR, war das nicht diese Veranstaltung, über die du neulich so
gesagt,
negativ hergezogen
ich
hast?
Ich habe gesagt, dass ich das da einen gewissen Überschwang,
ja,
einen gewissen
also
Überschwang gesehen habe.
Also vorsichtig ausgedrückt. Drückt, ja? Alles Blender so nach dem Motto.
Nein, ich habe nicht
von Blender. Und jetzt
er
wieder.
Er hat ein riesen Ding auf die Beine gestellt. Das muss man ihm wirklich lassen. Ob das jetzt Überschwang ist oder nicht, sei dahingestellt. Und da stehe ich heute Abend auf der Bühne in Bielefeld. Kein Mensch weiß, ob es Bielefeld überhaupt gibt. Ich fahre da heute mal hin und gucke, ob es das gibt. Und dann versuche ich da nochmal mit Philipp Westermeier. Vielleicht gibt er mir noch irgendwie 60.
Bielefeld. Gibt es einen Comedian, der aus Bielefeld kam, dieser, der
gibt's
langsam
einen?
Gesprochen hat, oder?
Bielefeld?
Ach, wie ist der denn? Rüdiger oder so? Noch was?
Rüdiger?
Egal.
Okay.
Rüdiger aus Bielefeld. Naja, ich,
okay,
ja, ich kriege den ja zusammen. Okay, viel Spaß in Bielefeld.
Ja, wird gut. Direkt, wenn wir hier das aufgezeigt haben.
Chapitz erobert Bielefeld für den Podcast.
Ja, das ist wunderbar.
Okay,
aber eine Bulle der Woche ist Urlaub machen und dabei nicht nur Land und Leute kennenlernen, sondern auch noch günstiger leben. Und das ist mein Bulle der Woche. Man kann nämlich, wenn man in ausgesuchte Länder fährt, sogar nach Geld sparen, weil der Euro nämlich in einigen Ländern eine höhere Kaufkraft hat als im Inland. Und deswegen kann es sinnvoll sein, sich bestimmte Länder anzugucken. Und da gab es in dieser Woche eine Statistik vom Statistischen Bundesamt. Die haben mal geguckt, welche Länder besonders niedrige Preisniveaus haben und wo man für seinen einen Euro mehr als einen Euro kriegt.
Bin gespannt.
Und ich gehöre ja auch zu den Typen, zu den Leuten, die im Urlaub so eine Marotte haben. Immer wenn ich irgendwo hinfahre, suche ich als erstes den lokalen Discounter auf. Weil wenn du im Discounter stehst, siehst du A, wie viel bezahlen die Leute für bestimmte Sachen und du siehst halt, wie die Kultur des jeweiligen Landes ist, auf wenigen Quadratmeter, weil du siehst, was kaufen die Leute, was ist besonders günstig, was ist, und das ist, gehört zu meinen Marotten, ich weiß nicht, ob du auch sowas machst, aber ich finde es immer sehr spannend.
Wenn der Tourist in Berlin dann immer zum Lidl geht und dann kommt der Chapitz mit seinem gelben Fahrradhelm am Samstagmorgen rein und sucht die Beyond Meat Burger,
genau,
die schon wieder ausverkauft sind, ja, dann lernt er auch sehr viel über die Kultur Deutschlands.
Genau. Ja. Er lernt auf jeden Fall wieder.
Deutschland die tragen die alle, wie früher die Preußen Helme, ja.
Ja. Sieht nicht aus,
verrückt nach veganen
mein
Burger.
Mein gelber Helm sieht nicht aus wie eine
deutschen Spinnen.
Das ist keine Pickelhaube, Herr Defner, wenn Sie mir das jetzt hier unterstellen wollen. Gut, aber jetzt wollte ich ja sagen, wo man am günstigsten seinen Urlaub buchen kann. Und danach ist der Urlaub am günstigsten und in der
jetzt bin ich gespannt. Jetzt
Türkei. In der Türkei. 2,44 Euro kriege ich dafür den Euro. 2,44 Euro der Kaufkraft.
Polen, ein Döner für 2,44
Euro. Polen für 1,83, Griechenland 1,23 und man kann auch nach Spanien fahren 1,13 und in Italien kriege ich im Gegenwert von 1,04. Also was man halt sehen kann ist, wer in den Osten fährt, kriegt richtig viel mehr.
Ja.
Wer in den Süden fährt, kriegt ein bisschen mehr und wer in den Norden fährt, kriegt richtig viel weniger, weil da ist es nämlich besonders teuer und am teuersten ist es in der Schweiz. Da kriegst du nämlich nur, da kriegst du nämlich für deinen Euro 40% weniger. Und jetzt kannst du auch überlegen, es gibt auch verschiedene, das Statistische Bundesamt hat auch geguckt, welche Lebensmittel da besonders günstig oder teuer sind. Wenn du beispielsweise alkoholische Getränke bevorzugst im Urlaub, dann solltest du nach Bulgarien fahren. Die kosten nämlich nur die Hälfte da.
Und Wodka nochmal billiger.
Oder wenn du günstig im Land dich bewegen willst, solltest du nach Rumänien fahren. Da kriegst du das nämlich für weniger als die Hälfte von Deutschland. Wenn du Lebensmittel besonders billig haben willst, fährst du auch nach Rumänien und Restaurants und Hotels sind in Rumänien auch am günstigsten. Und wie funktioniert jetzt diese Warenkorb-Idee? Ganz einfach, du guckst dir halt einfach an, was bezahlst du in dem Land, rechnest es dann in Euro um und dann siehst du die Unterschiede. Und es gibt ja diesen berühmten Big Mac-Index, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich, wo der Economist guckt immer regelmäßig alle halbe Jahre.
Der muss demnächst Beyond Meat-Index heißen.
Nein. Der guckt einfach die Big Macs in den einzelnen Ländern an, weil die aus den gleichen Zutaten bestehen, die auch meistens lokal geschaffen werden. Und dann vergleichst du es mit den Währungen und dann siehst du, was über- und unterbewertet ist. Und dann kommt dieser berühmte Big Mac-Index. Und da ist auch die Türkei ganz vorne, also es ist deckt sich mit dem Statistischen Bundesamt. Dann könntest du aber auch nach Indonesien fahren oder nach Malaysia oder nach Südafrika. Yeah! Da kriegst du nämlich 50% günstiger deinen ganzen Kram. Oder nach Argentinien. Auch da ist es sehr günstig hinzufahren. Also danach kannst du auch da Urlaub machen. Auf jeden Fall mein Bulle der Woche. Urlaub machen im Ausland und dabei nicht nur Land und Leute kennenlernen, sondern auch noch sparen.
Urlaub für Schwaben sozusagen. Ja? Liebe Schwaben, wir fahren dieses Jahr in die Türkei. War so schön günstig, ja? Also wir hätten, und der Alkohol, also so günstig, da hätten wir am Abend dann immer eine Weinschale für, ich sage mal, noch nicht einmal einen Euro gehabt. Das war, also da kannst du wirklich entspannt Urlaub machen, weil du nicht aufs Geld achten musst. Ja? Also das macht Spaß, sage ich mal.
Das ist wunderbar. Ja? Und in der Türkei, wenn es dumm läuft, darfst du auch länger Urlaub machen, weil du dann da festgehalten wirst. Also wer in die Türkei fährt, ist, ich würde das nicht machen, weil wenn du dein Social-Media-Profi, solltest du immer mal angucken,
sollte man immer mal,
ob du möglicherweise etwas Unterminierendes für die Türkei mal gepostet hast. Also bei mir gibt es ja verschiedene Artikel, die möglicherweise mir dann vorgeworfen würden. Deswegen würde ich auch nicht mehr in die Türkei fahren.
Notenbank-Bashing, ja, kommt auch nicht gut. Du hast auch mal hier im Podcast negativ, haben wir auch schon immer
du
kritisch.
Auch?
Ich auch, ja.
Also Steffel, du hast auch in der Türkei auch mal mehr gegeben. Also Türkei kannst du nicht fahren.
In der Yücel-Gefängniszelle, ja. Aber man hat Hoffnung für die Türkei, muss man sagen. Jetzt nach der Bürgermeisterwahl in Istanbul, sie lebt doch noch die Demokratie. Und ich finde, macht enorm Mut, also diese Wahlergebnisse.
Ja, was ich cool Istanbul finde, dass der Erdogan wird sich jetzt denken, Mist, warum habe ich es wiederholen? Das war jetzt hat einen viel größeren Vorsprung.
Viel größeren Vorsprung. Und ich meine, die Niederlage für Erdogan ist, die Klatsche ist noch viel größer.
Krachend.
Das ist die Wende. Ich glaube, das ist wirklich die Wende in der Türkei. Wobei Istanbul zu gewinnen und dann sozusagen Anatolien sind dann auch nochmal zwei verschiedene Geschichten.
Aber Istanbul ist das Zentrum. Genau. 15 Millionen.
Erdogan damals seine Macht aufgebaut.
Ja.
Jetzt, ja, genau. 20% der ist größer als so manches europäische Land.
Echt? Stimmt, Istanbul, die Metropole. Das
Istanbul,
ist recht.
Ne? Also,
ein Viertel der gesamten türkischen Wertschöpfung wird da erwirtschaftet. Also wer Istanbul hat, der hat auch irgendwie die Hand über dem Herz der Türkei, der Wirtschaft.
Also insofern, danke Istanbul.
Nach 2023 wird wieder gewählt, die Istanbul, Präsidentschaftswahl. Möglicherweise ist das Ende dann von Erdogan, wenn das jetzt nicht schafft, das Land wieder hochzubringen.
Gut. So.
Kommen wir zu deinem Bullen.
Mein Bulle der Woche geht für späten Erkenntnisgewinn an Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Ja? Denn er hat jetzt gegenüber Zeit Online klargestellt, dass er das in Deutschland ja umstrittene Notfallprogramm Outreach Monetary Transactions, OMT, für vereinbar mit europäischem Recht hält und sich daran gebunden fühlt. Also Weidmann sagte wörtlich bei Zeit Online, inzwischen hat sich der Europäische Gerichtshof mit dem OMT befasst und festgestellt, dass es rechtens ist. Im Übrigen ist das OMT geltende Beschlusslage. Das war nicht immer so. Weidmann war ja 2012 auf dem Höhepunkt der Eurokrise das einzige EZB-Ratsmitglied gewesen, das gegen den Beschluss zu dieser eventuellen Auflage des OMT gestimmt hatte. Und man muss ja wirklich sagen, dieses Programm war eines der erfolgreichsten EZB-Programme, weil es sozusagen gewirkt hat, ohne dass es jemals eingesetzt werden musste. Es besagt ja, dass im Notfall unter bestimmten Bedingungen unbegrenzt Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder erworben werden. Und viele Experten sagen eben, es war ein wichtiger Faktor, der damals dazu beigetragen hat, die Euro-Krise zu entschärfen, weil einfach, und das ist ja gefolgt, der berühmte Whatever it takes-Rede von Mario Draghi, das war die Konsequenz daraus. Und damals waren ja die Spekulanten sozusagen eifrig am Gange und haben sich eingeschossen auf verschiedene hochverschuldete Länder und haben deren Staatsanleihenrenditen eben immer höhere Höhen getrieben. Und dann hat eben die EZB es geschafft, eine Big Bazooka sozusagen aufzufahren, eigentlich wirklich große abschreckende Waffe, die dann die Spekulanten in die Schranken verwiesen hat. Und die mussten die Waffe gar nicht einsetzen, allein diese Abschreckungswirkung hat ihr Seines dazu beigetragen. Nur der Herr Weidmann war halt damals dagegen und aber jetzt, wie gesagt, hat er sich eines Besseren belehren lassen und erkennt dieses Programm auch an. Ja, er will nämlich ja möglicherweise auch befördert werden und möglicherweise EZB-Chef werden. Und da gab es ja immer Bedenken, weil er dieses OMT-Programm nicht anerkannt hat. Jetzt hat er diesen Schritt gemacht. Und übrigens Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat diesen Entschluss jetzt auch gewürdigt neulich, als er gefragt wurde, ob denn Weidmann ein guter EZB-Präsident wäre. Dann hat er gesagt, gesagt, er sei wirklich froh, dass Mitglieder, die stark gegen Mario Draghis Entscheidungen und das Anleihenkaufprogramm OMT gewesen seien, sich nun nachträglich, aber deutlich zu dessen Sicht bekennen würden. Und ich denke, das bedeutet, dass wir alle Gutes in uns haben und uns alle bessere Menschen werden können. Es gibt daher Gründe, optimistisch zu sein hinsichtlich der menschlichen Natur. Also ein bisschen spöttisch hat sich Macron da geäußert über Weidmann. Und ich finde, da muss er sich dann auch gefallen lassen, wenn einer sozusagen auch möglicherweise aus Karrieregründen dann sozusagen seine Meinung ändert. Aber trotzdem Anerkennung dafür. Mein Bulle der Woche.
Gut. Also, ja. Was ich jetzt nicht aus diesen Weidmannschen Äußerungen erkennen konnte, er ist kein glühender Verfechter des OMT-Programms. Das konnte man jetzt nicht. Er hat nämlich auch noch gesagt, das hast du mal weggelassen, dass nämlich
wir dieses ganze Zeit-Online-Interview
passen müssen, dass die Geldpolitik nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik gerät. Das hat er wieder wiederholt. Und das andere ist ja nur, ich meine, er ist ein Beamter, er ist angestellt und da muss er natürlich auch die Gerichte anerkennen. Du kannst ja nicht sagen, oh, das Gericht hat zwar das entschieden, aber ich sage euch als Jens Weidmann das nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass er das wiederholt hat, was geltendes Recht ist. Mehr hat er nicht gesagt. Also ich fand das jetzt nicht so.
Ja, und mich dass, hat das er, sich, auch dass überrascht. Er sich daran gebunden fühlt, hat mich, er mich schon hat das auch, jetzt mal
mich hat das,
klar gesagt.
Ja, ja, mich hat das auch überrascht. Der Zeitpunkt war ein bisschen delikat, würde ich es mal nennen. Das war nämlich kurz vor dem großen EU-Treffen, wo ja eigentlich beschlossen werden sollte, wer jetzt EU-Kommissionspräsident und wer EZB-Chef wird. Das ist ja dann vertagt worden. Das fand ich ein bisschen komisch, aber ansonsten, ja, ist es von der Zeit auch hochgespielt worden. Marc Schieritz, man kennt ihn ja, ein großer Anhänger von lockerer Geldpolitik und
das muss ja auch solche geben, nicht nur Champions auf dieser Welt. Ja,
ja, aber ich finde, eine Währungsunion, die unbedingt eine Notenbank braucht, um den Laden zusammenzuhalten, das ist natürlich schon was Frustrierendes. Nein, naja. Wenn du unbedingt immer Hilfsmaßnahmen von der Notenbank brauchst, wie so eine Versicherung.
Aber Währungsunion heißt Währungsunion in erster Linie. Es geht um die Währung, wie der Name schon sagt. Ja. Und eine Währung braucht eine Notenbank. Also,
da hast du recht, so. aber nicht immer eine Notenbank, die immer in Hilfsstellung steht und die immer eine Absicherung gibt.
Ich wäre auch froh, wenn es die Politik tun würde, aber die ist ja immer noch handlungsunfähig teilweise.
Und also die Notenbank hat dazu.
Aber da kann man doch dafür nicht die Notenbank kritisieren.
Natürlich.
Nein,
natürlich.
Nochmal, ich habe schon oft gesagt, wenn die Notenbank die Feuerwehr spielt, weil andere rumzündeln, ist doch nicht die Feuerwehr schuld, dass es brennt.
Ja, aber wenn du jetzt dazu angefacht wirst, selbst zu zündeln, weil du ja weißt, die Notenbank kommt im Zweifelsfalle um die Ecke, dann ist das auch ein komischer Anreiz.
Einfach die Notenbank mal alles abbrennen lassen und sagen, ja, haha, Edge Badge, alle Brandstifte haben wir jetzt Gott, mal.
Das ist, okay. Dann, wir werden da nie einig werden. Aber wir kommen zu meinem Bären der Woche. Ja. Und da haben wir ja, du hast den Kollegen schon angesprochen, mein Bär der Woche geht nämlich an Emmanuel Macron, den französischen Staatschef. und diese Zitate zu Weibel habe ich ja auch aufgeschrieben. Insofern, er hat sie richtig zitiert, der Defner. Und warum ist er mein Bär der Woche? Er ist ja 2017 als großer Reformer gestartet und wollte die ganz großen Dinge machen. Er hat bisher noch nichts hingekriegt, muss man sagen.
Stimmt nicht. Er hat Reformen gemacht, natürlich. Gut. Ja, überall
das
am
Land
Arbeitsmarkt.
Blüht.
Was heißt, das Land blüht?
Die Leute gehen auf die Straße vor Freude?
Die Leute sind auf die Straße gegangen wegen der Benzinpreiserhöhungen. Mhm. Was ein richtiger Schritt war, um CO2-Ziele zu erreichen, hat er nicht durchgekriegt. Aber er hat vorher Reformen gemacht. Er kündigt weitere Reformen an. Arbeitsmarktreform, Reformen in der Rentenpolitik, alles steht auf der Agenda. Er macht als Einziger in Europa Reformen, während Deutschland seine Reformen der Agenda 2010 zurückdreht. Ja? Und das Renteneintrittsalter selbst etc. Also da würde ich in Deutschland überhaupt nicht mit dem Finger auf Macron zeigen wollen.
Okay, so. Da sind wir unterschiedliche Meinungen. Mhm. Also ich finde, das sei eine Reform. Also er hat ja auch Europareformen angekündigt, da sollte es ja, da ist ja, bisher noch nichts passiert.
Es ist definitiv falsch, wenn du sagst, er hat keine Reformen gemacht. Er hat vielleicht weniger gemacht, als er mal in Aussicht
gestellt angekündigt hat. Genau. Aber auf Europasicht hat er auf jeden Fall keine einzige Reform durchbekommen.
Gut,
das muss man wirklich sagen. Ja,
gut,
aber
weil
wir
die Deutschen mitspielen und so weiter. Aber das liegt nicht an Macron. Er macht ja wenigstens mal Vorschläge. Also okay, gut, aber das ist dein Bär der Woche.
Mein Bär der Woche geht an Herrn Macron. Dass er wird ja so ein bisschen sogar, wenn man ihn geguckt hat an diesem EU-Gipfel ist er sogar vom Reformer, würde ich sogar sagen, fast zum Zerstörer geworden, weil er nämlich pure Machtpolitik da hat walten lassen. Und er hat nämlich zum einen, wir haben ja uns ja vor 5 Jahren erst auf dieses Spitzenkandidaten-System geeinigt Und da hat er einfach gesagt, oh, haben wir uns zwar darauf geeinigt, aber ach, der Weber hat sich nicht auf allen Listen oben hingestellt und ist auch nicht zu allen Wählern gegangen, hat gesagt, wählt mich und steht oben. Und deswegen gilt dieses Spitzenkandidaten-Modell nicht mehr. Und das hat für viel Unruhe gesorgt, weil er das mit so geradezu monarchistischen Allüren und Respektlosigkeit aufgetreten ist. Und das hat er auch, er hat den Weber ja so als Bauerntöbel fast schon abgetan, wenn man mal geguckt hat. Er hat ihn für unqualifiziert befunden. Und meines Erachtens geht das auf dem diplomatischen Parkett nicht. Genauso wie er den Weidmann abgekanzelt hat. Und da hat er sich ja wahnsinnig drüber lustig gemacht. Du hast es ja schon zitiert. Es gibt Gründe, optimistisch zu sein hinsichtlich der menschlichen Natur. Also kannst du einfach keinen Kandidaten abkanzeln. Das ist einfach so ein Spott. Der ist, wenn das vor allem, was es für ein Signal auch nach Deutschland sendet. Das zeigt zum einen, dass die deutsch-französische Achse überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es zeigt zum anderen, dass die Deutschen, die ja ohnehin schon immer kritisch bei der EZB waren, wenn sie dann sehen, wie der Macron versucht, den eigenen Bundesbankpräsidenten schlecht zu machen, dass das irgendwie auch nicht unbedingt zur Vertrauensbildung beiträgt. Und deswegen fand ich das ganze Agieren von Macron sehr unglücklich und auch nicht unbedingt der Sache dienlich, sondern einfach nur der eigenen Machtpolitik. Und man sieht einfach, dass es Frankreich möglicherweise gar nicht so sehr um Europa geht, sondern eher um die eigenen Personen, die eigene Agenda, die eigene Politik. Und deswegen mein Bär der Woche, Emmanuel Macron.
Naja, wir diskutieren ja unsere Bullen und Bären in der Regel nicht, aber nur ein paar Anmerkungen
dazu. Ein paar Anmerkungen.
Also ich meine, das eine, Europa Reformen zu machen und Postengeschacher zu machen, das sind einfach wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Nein.
Die muss man
wie
schon auseinander.
Machst, ist doch die Frage.
Nein,
doch,
die
natürlich.
Muss man auseinanderschalten.
Machst du dich das lustig jetzt über andere,
ja,
und sagst,
aber komm,
wenn du
es ist doch schon augenfällig, dass der Herr Weidmann hier so einfach sein Fähnchennetz in den Wind hängt, weil er EZB-Chef werden will. So. Aber wie gesagt, dafür hat er meinen Bullen der Woche bekommen und das kann man auch mal ironisch augenzwinkert bemerken. So. Und im Rahmen natürlich eines Postengeschachers. Und ich glaube, dass am Ende es Weidmann wird. Da bestätige ich meine Wette und ich glaube, er hat damit nochmal einen Schritt vorwärts gemacht. Und ich meine, dafür treibt mit so einer Äußerung treibt Macron letztendlich halt den Preis für Weidmann nach oben. Ja? Wenn die Merkel dann den Weidmann dann durchsetzen kann, weil Weber, also jetzt mal ganz ehrlich, allen Respekt vor Herrn Weber, aber das ist doch nicht Macron sagt er vollkommen zu Recht, wir brauchen eine starke Persönlichkeit an der Spitze der EU-Kommission. Wir brauchen doch jemanden da, der auf Augenhöhe mit Trump und den anderen Wirtschaftsführern Xi Jinping oder was immer verhandeln kann. Das ist doch nicht Manfred Weber. Also bei allem Respekt, es ist ein netter Kerl, aber das ist doch nicht der, der irgendwie jemals irgendwo ein Ministeramt bekleidet hat, der jemals irgendwo Staatschef war, der irgendwo in führender Position und da wäre Vestager die ideale Lösung. Die hat schon mal also den großen Internetkonzernen Paroli geboten und so weiter. Und so fort. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dieses Spitzenkandidatenmodell ist ja auch nur halbgar. Weber hat ja noch nicht mal im Europäischen Parlament eine Mehrheit finden können. Der kriegt er nicht auf seine Seite. Also von daher, wenn das Europäische Parlament ihn nominiert hätte, wäre es geworden, aber ansonsten nicht. Also Weber ist sozusagen für den Posten, glaube ich, wirklich gestorben. Und jetzt geht es halt im Postengeschacher weiter. Ich habe damals in unserer Wette auch schon prognostiziert, es dauert bis Ende Oktober wahrscheinlich. Und dann wird man sich einigen. Ich glaube nach wie vor, dass Weidmann es wird. Und Macron, der pokert halt da auch mit rhetorisch feinen Mitteln, aber ansonsten
im eigenen Land
setzt er
im verdeckter
Sport.
Das ist nicht fein, das ist offener Spott.
Das ist offener Sport. Okay, also die Argumente sind ausgetauscht.
Und mein
Bär der Woche. Wir haben
ja noch ein Thema. Ich würde das vorstellen. Unser Thema, weil es ist eins unserer Lieblingsthemen, was wir immer haben. Es geht immer um die Frage, was ist Geld? Und wie wir bezahlen werden in Zukunft, wie wir unser Erspartes aufbewahren, was nicht in einem ETF-Sparplan liegt, das ist ja eins unserer Sachen. Und deswegen haben wir als Thema diese Woche Libra. Und zwar ist das Geld, was Facebook vorgeschlagen hat, was 2020 kommen soll. Und so heißt die Währung, die Facebook jetzt bringen will. Sie basiert auf einer Blockchain-Technologie, also läuft außerhalb des klassischen Bankensystems. Also du brauchst keine Bank dazu, wie wir es heute haben, sondern es ist halt eine Blockchain. Und da Facebook ja weiß, dass eine Facebook-Währung nicht so richtig angenommen würde, weil ja jetzt schon viele denken, oh, den habe ich in meine Daten schon gegeben, jetzt will ich denen nicht auch noch meine Gelddaten geben und weil sie sowieso schon so mächtig sind, haben sie dazu eine Libra-Gesellschaft gegründet, die den Sitz in der Schweiz hat. Und was ist das Ziel? Das Ziel soll sein, dass wir Geld einfach so einfach verschicken können wie eine WhatsApp. So, wenn ich dir was schulde oder du mir, dann können wir das einfach per WhatsApp überbringen. Und das soll halt weltweit gelten. Das ist die neue Welt. Und das Große, was angekündigt ist, ist, dass auch viele Verbraucher in Schwellenländern, die keine richtige Bankverbindung haben, die jetzt noch underbanked sind, dass die diese Währung nutzen können. Libra ist jetzt keine klassische Kryptowährung wie Bitcoin, sondern soll halt so ein Stablecoin sein. Also es soll an so ein Basket gebunden werden aus Euro, aus Yen, aus Dollar und aus Pfund, also eine Art gedeckte Währung. Und wenn jemand beispielsweise für 100 Euro Libra kauft, sollen die 100 Euro dann in diesen Deckungsstock reingehen und damit ist dann die Währung auch gedeckt. Der Unterschied zwischen Libra und Bitcoin ist, dass nicht jeder mitmachen kann. Also bei Bitcoin kann ja jeder in die Blockchain was mit einschreiben. Du musst halt nur die technischen Voraussetzungen machen. Das ist bei Libra anders. Da soll dann diese Libra-Gesellschaft zum Zuge kommen, wo Facebook selbst nur 2 Sitze hat und den Rest sollen andere Unternehmen haben. Und was ich großartig an der Idee finde und warum ich das begrüße, ist, ich bin ein Anhänger von Wettbewerb. Und wenn endlich mal dieses Geldmonopol, was wir derzeit haben, wo eben nur die Staaten oder die Notenbanken Geld ausgeben, wenn die jetzt mal eine Konkurrenz bekommt, dann möglicherweise hat das eine disziplinierende Wirkung, weil nicht mehr jede Notenbank einfach Geld drucken kann, wie wild und wild, weil sie sieht, dass es halt Konkurrenz gibt, dass die Leute möglicherweise abwandern können in eine konkurrierende Währung, wie beispielsweise Libra oder beispielsweise auch in Bitcoin. Und deswegen finde ich die Entwicklung so wunderbar, dass wir jetzt in diesem Bereich Geld, gerade in Zeiten, wo die Notenbanken so mit Geld um sich werfen, mal eine Konkurrenz bekommen, die Monopole aufbrechen. Monopole, wir wissen es, ineffizient und nicht dem Nutzer von Vorteil unbedingt, finde ich eine großartige Sache. Und deswegen finde ich Libra auch gut und finde, dass wir mehr Konkurrenz im Geldsystem brauchen und dass es auch positiv sein wird für Bitcoin und all die anderen Kryptowährungen, weil jetzt nämlich gezeigt wird, dass Währungen nicht nur von Notenbanken ausgegeben werden, sondern dass Währungen auch technisch geschöpft werden können. Und wenn du meine Mutter siehst oder andere Menschen, die denken immer bisher, Geld kommt von der Notenbank bzw. vom Staat. Und wenn sie jetzt sieht, oh, Geld kann auch anders geschaffen werden, dann wird sie vielleicht offen für ein offeneres Geldsystem und denkt vielleicht auch mal, oh, dann kann ich auch mal überlegen, ob Bitcoin was wert ist und nicht nur was für Spekulanten und für Spinner, sondern möglicherweise auch mehr Mainstream. Und deswegen sage ich, Libra, großartig, das wird die Geldwelt revolutionieren und deswegen stehe ich dem sehr positiv gegenüber.
Also da bin ich schon wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass so ein Bargeldfetischist wie der Chapitz, dass der jetzt hier jubiliert über eine Digitalwährung, die ausgerechnet aus dem Hause Facebook kommt, der großen Datenkrake, wo Datenschutz noch nicht mal kleingeschrieben wird. Ja, und jetzt haben sie wieder so ein Pseudo-Konsortium da gegründet und so ein Pseudositz in der Schweiz, ja. Und wo doch der Chapitz immer allen misstraut, was sozusagen digital erfasst wird, hatte hier plötzlich gar kein Misstrauen mehr, bloß weil die in der Schweiz sitzen. Also im Zweifel hat doch Facebook Zugriff auf diese Daten und dann weiß jetzt eben, kennt Facebook nicht nur dein Instagram und Facebook Profil und liest bei deinen WhatsApps möglicherweise mit, sondern kennt auch noch deine Geldströme. Also das ist ein bisschen zu viel für mich, muss ich sagen. Als persönlicher Nutzer, da wäre ich wirklich vorsichtig und wie gesagt, das gerade der Chapitz, der immer irgendwie sozusagen nur noch bar am liebsten bezahlen will, damit er keine Spuren bei KFC hinterlässt, ja, wenn er mit der Karte bezahlt und man seine Profile nicht nachvollziehen kann. Also das wundert doch sehr, weil da glaube ich, da hat man mit einer Kreditkarte bei Mastercard oder was weiß ich, Apple Pay einen höheren Datenschutz als bei Facebook und Libra. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass wir die Diskussion hatten wir auch schon oft, die Tech-Giganten zerschlagen, Facebook zerschlagen, da warst du ja auch ganz groß der Protagonist. Du hast gesagt, Facebook hat ja viel zu viel Macht, die müssen dringend zerschlagen werden. Und was für eine Macht kriegen die jetzt noch, wenn sie auch noch eine eigene Währung haben, die möglicherweise funktionieren kann, will ich gar nicht ausschließen, aber sie kriegen eine wahnsinnige Marktmacht, wenn ihre 2,4 Milliarden Nutzer, glaube ich, sind es auf den 3 Portalen, Facebook, Instagram und WhatsApp, eben dann Libra nutzen. Was für eine Marktmacht wird das, auch wenn sie jetzt andere in diesem Konsortium beteiligt haben.
Sie haben nur 2 Stimmen, Daphne. Sie haben wirklich nur 2 Stimmen in dem Libra, in der Libra-Gesellschaft und haben damit, und du darfst nur mit 2/3 Mehrheit darfst du die Sachen ändern. Ich gebe zu, da hast du recht, ich habe eine gewisse Angst, wenn private Unternehmen, die möglicherweise nicht unbedingt unser Bestes wollen, anfangen, eine Währung zu bewirtschaften. Aber ich finde, eine Konkurrenz bei Währung ist doch wunderbar. Es geht darum, jetzt eine Konkurrenz zu haben. Ob ich das nutzen werde, ist ja eine völlig andere Geschichte. Und ich will trotzdem auch noch Bargeld behalten. Aber ich finde, wenn jetzt langsam mal Wettbewerber in diese Geschichte reinkommen, wenn wir sehen, dass Währung nicht nur von der Europäischen Zentralbank ausgegeben werden, von der FED, sondern auch andere Währungen sind und die in Wettbewerb miteinander treten.
Wie schön ist das denn? Aber dieser Wettbewerb ist doch auch wiederum kein echter Wettbewerb. Das ist ja auch der Hohn an der Geschichte, dass man eben eine Stablecoin hier einführen will. Also eine Währung, die gar nicht eigenständig ist, sozusagen, sondern die an andere Währungswerte, also an einen Währungskorb, du hast es ja gerade genannt, was da alles drin in diesem Korb, die daran gebunden ist. Das ist doch wieder ein Hohn, eben, dass man sich da an andere Währungen koppelt, die wiederum von Regierungen in Zentralbanken reguliert werden. Ja, also von daher ist es doch keine Neuerfindung, kein Wettbewerb in dem Sinne, sondern
großartig.
Ist doch nur eine Kopplung daran an die anderen Währungen. Und die Idee von Kryptowährungen, die waren ja einst unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik zu existieren. Das tun sie ja nicht. Nein, sie sind gekoppelt an eben diese Währungen, Dollar, Pfund, Euro, Yen, du hast sie genannt, die eben von Zentralbanken kontrolliert werden. Und Leute wie du sagen ja dann immer gerne, die werden manipuliert. Also, da habe ich doch bloß ein Umtauschverhältnis zu einer normalen Währung und eine Umtauschrecheneinheit, sonst nichts Eigenständiges. Da ist der Bitcoin natürlich viel eigenständiger. Auf der anderen Seite hat man ja wohl erkannt, dass der Bitcoin überhaupt nicht taugt. Ja? Und deswegen glaube ich, dass wenn die Libra zu irgendetwas in Konkurrenz treten will, dann nicht zum normalen Geld, dann zu Kryptowährungen wie Bitcoin. Und deswegen muss ich sagen, kann ich diese ganze Euphorie, die wir momentan beim Bitcoin sehen, der in tausender Schritten nach oben eilt, bloß weil Libra eingeführt wird, überhaupt nicht verstehen, weil alle jubilieren, huhuhu, eine neue Kryptowährung wird auch den Bitcoin beflügeln. Nein, sie wird den Bitcoin kannibalisieren, weil Libra möglicherweise eben die bessere Kryptowährung ist, eben deswegen, weil es keine richtige Kryptowährung ist, weil sie eben gebunden ist an diesen Währungskorb und dadurch viel stabiler ist als Bitcoin, der mal hochschießt auf $20,000, wieder runterfällt auf $3,000, wieder hochschießt auf $11,000. Das ist ja keine Währung, mit der man irgendwie bezahlen will und schon gar keine Währung, die irgendwie dazu dienen kann, sozusagen als Geldwertspeicher, als Wertaufbewahrung. Dafür existiert Bitcoin nicht, weil man hohe Schwankungen in Kauf nehmen muss und deswegen macht es auch keinen Sinn. Und der Bitcoin ist ja zum Beispiel auch nicht tauglich als Zahlungsmittel, weil Transaktionen in Bitcoin oft über 10 Minuten dauern und Unmengen Strom und Rechenleistung verschlingen. Also das hat man sozusagen alles gesehen, diese Probleme beim Bitcoin, und deswegen will man das beim Libra ausmerzen. Insofern gibt es da ein paar Pluspunkte von mir für den Libra. Aber ist ja nur deswegen die bessere Digitalwährung, weil er weniger Kryptowährung ist, und deswegen sozusagen dieses Unabhängigkeitslied, das der Chapitz hier singt, das ist ja bloß sozusagen ein Schein, eine Scheinunabhängigkeit.
Dann werde ich jetzt mal drauf antworten auf den Defner. Also zum einen ist doch, was wir gerade erleben, ist so eine Art Währungskrieg. Jeder versucht abzuwerten gegeneinander. Also der Euro gegen den Dollar, wir erleben ja gerade, der Euro steigt gerade, weil die amerikanische Notenbank gekommen ist und gesagt hat, oh, wir werden die Zinsen senken. Vorher war Herr Draghi und hat gesagt, oh, wir werden die Zinsen auch senken. Und wenn du jetzt aber einen Währungskorb hast aus Euro, Dollar, Pfund und verschiedenen Währungen, dann kannst du diesem Abwertungswettlauf, musst du nicht sagen, ich muss mich jetzt auf Euro festlegen oder auf Dollar festlegen, sondern du hast halt einen Währungskorb und der ist wesentlich stabiler, als wenn du dich auf eine Währung festlegen willst. Das ist schon mal das Positive an der Geschichte. Das Zweite ist, warum ist es positiv auch für Bitcoin? Die Leute sehen jetzt, dass es diese Währungen gibt. Und du hast ja selbst gesagt, Libra ist nicht die reine Lehre. Also Libra ist weder ist die Geldmenge festgelegt, so wie bei Bitcoin 21 Millionen. Da weiß man ja genau, bei 21 Millionen ist Schluss. Das ist bei Libra nicht der Fall. Libra ist auch keine offene Währung. Also da kann nicht jeder einfach mitmachen, sondern am Anfang nur die in dem Konsortium drin sind, die Unternehmen. Das sollen ja ungefähr 100 Unternehmen werden, wird man sehen. Ist angekündigt, dass es auch eine offene Währung wird, aber es ist noch keine offene Währung, und das sieht man dann am Bitcoin. Und dass der Bitcoin nicht als Zahlungsmittel ist, ist auch bei Gold das Gleiche. Es geht auch nicht darum, dass der Bitcoin unbedingt ein Zahlungsmittel werden muss, sondern es kann eine Währung sein, wo du dein Geld aufbewahrst. Und warum soll das nicht so eine Art digitales Gold sein? Das ist doch eine wunderbare Sache.
Dass von 20.000 auf $3.000 fällt.
Ja, das ist am Anfang mal ein bisschen, das ist am Anfang mal ein bisschen schwankt. Mittlerweile
sehen wir.
Mittlerweile sehen wir.
Das ist nur eine Alternative für den Venezuelaner, der 10 Millionen Inflation hat.
Aber du wirst mal sehen, wenn die Notenbanken ihr ganzes Experiment, wir erleben gerade das größte Experiment der Weltgeschichte, das größte monetäre Experiment der Weltgeschichte.
Solche Artikel hast du wahrscheinlich vor 10 Jahren auch schon geschrieben und vor 20 Jahren.
Nein, wir haben ja gerade das größte und da weißt du nicht, was rauskommt und da will ich lieber diversifizieren. Da habe ich ein bisschen Gold dabei, da habe ich ein bisschen Bitcoin dabei und das ist für Weltaufbewahrung ist das wunderbar. Und der Libra könnte dann so ein Zwischending zwischen Kryptowährung, Bitcoin, reine Lehre und der normalen Währungswelt sein. Und dann kannst du relativ schnell, weil wahrscheinlich der Libra ja auch auf solchen Kryptobörsen gehandelt werden wird, dann könntest du relativ schnell auch dein Bitcoin wieder wandeln in Libra und hast dann eine viel fungiblere Sache auch. Und dann hättest du sogar eine gewisse Zahlungsfunktion bei deinem Bitcoin. Insofern finde ich das positiv und denke, dass insgesamt der ganze Komplex Kryptowährungen und alternative Währung wird durch diesen Libra nach vorn gebracht. Und ob ich jetzt selbst mein Geld in Libra anlegen würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist halt ein positiver Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, guck mal, es gibt Währungswettbewerb. Und der Hayek war ja einer der größten Verfechter des Währungswettbewerbs, weil er gesehen hat, dass staatliche Währung früher oder später immer inflationiert worden. Immer, immer, immer. Das zeigt die Geschichte. Und deswegen ist so ein Wettbewerb gar nicht so schlecht.
Und gegen Hayek sage ich auch nichts.
Ja, siehst du, gut.
Und gegen Wettbewerb grundsätzlich auch nicht. Wobei man jetzt natürlich Währungen nicht wirklich vergleichen kann mit irgendwie einem normalen Wettbewerb von Unternehmen oder was auch immer. Trotzdem würde ich glauben, also dass, wie gesagt, Libra dann in der Tat in diesem Wettbewerb die bessere Kryptowährung ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird das Vorhaben sehr, sehr viele auf den Plan rufen und viele offene Fragen sind für diese erfolgreiche Umsetzung noch überhaupt nicht geklärt. Die Notenbanker, die führenden Notenbanker überall, rufen ja schon auch der Herr Weidmann übrigens, fordern eine Regulierung.
Klar, vor allem wenn dein Monopol angegriffen wird, dann rufst du nach Regulierung, aber vor allem
auch, weil eben diese Kopplung an den Währungskorb natürlich auch die Währungen beeinflusst. Wenn jetzt Libra ein großer Spieler wird und die Geldmengen beeinflusst, dann beeinflusst es auch eben die Währungen, die dahinter liegen. Und da muss sich eine Notenbank auch mit der Regulierung von Libra befassen. Ne? Da kann man nicht einfach so zuschauen. Das wird Libra auch eben das Leben schwerer machen. Vor allem würde es natürlich wunderbar dazu einladen, zu Geldwäsche, wenn man hier über Libra dann irgendwelche Überweisungen vornimmt.
Man sieht ja,
wie die Banken sozusagen da an die Kandare genommen werden. Das wird Facebook nicht anders passieren. Und also diese Probleme müssen erst überhaupt noch gelöst werden, Steuervorschriften und so weiter und so fort. Viele Staaten werden da sicherlich Widerstand dagegen leisten und vor allem auch für Entwicklungsländer ist das natürlich dann ein großes Thema, da wird es möglicherweise eine Ersatzwährung werden. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Alternative für Auslandsüberweisungen, wo ja teilweise horrende Gebühren genommen werden, vor allem für Barüberweisungen. Western Union ist ja zum Beispiel da der führende Anbieter, wenn jetzt zum Beispiel Migranten irgendwo hier in Deutschland ihr Geld verdienen und der Familie in Nigeria was schicken, dann schicken die das dann an die Western Union Station und die heben das ab dort und da zahlen die, glaube ich, keine Ahnung, 20% Aufschlag.
Wenn es nur einen Dollar kostet, das ist für die viel
und
Geld.
Für die ist es natürlich und in den Entwicklungsländern sind überall Smartphones weit verbreitet, also da kann das wirklich sozusagen das Bankkonto werden und die Währung, aber dann tauscht man es doch nicht in Bitcoin um, dann lässt man es entweder der Libra, Colibra heißt sie, glaube ich, oder nee?
Calibra heißt das Wallet dazu,
dann da liegen und hebt es dann notfalls in lokalen Währungen ab und so weiter.
Und Libra ist diese...
Durch diese Wallet wird natürlich Facebook der große Profiteur sein, auch wenn andere dabei sind. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind noch viele, viele Steine im Weg. Grundsätzlich finde ich es ja auch gut, dass es sowas gibt und soll sich im Wettbewerb beweisen.
Aber du hältst es für einen Hype.
Ich halte vor allem den Bitcoin-Hype, der durch Libra erzeugt wird, halte ich für einen Hype. Ja?
Also da würde ich gerne wetten. Wir haben ja ungefähr 11.100, ich würde sagen 11.000 am Jahresende. Drüber gewinne ich.
Kann natürlich schnell auch 20.000 hochschießen, wie verrückt die momentane Welt ist. Das zeigt ja wieder diese, wir haben ja die gleiche Blase wie vor ein paar Jahren. Da sind wir dann noch ruckzuck jeden Tag Tausende drauf. So schnell geht das. Und jetzt werden schon wieder diese utopischen Kursziele herumgereicht. Neulich 60.000 habe ich gelesen, glaube ich 100.000.
War auch schon 100.000 wieder.
Ja, 100.000. Ja. Jeder muss ja immer nochmal irgendwas drauflegen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Alle Anzeichen einer Spekulationswelle sind erfüllt, dass die Leute so schnell vergessen, den Absturz von 20.000 auf 3.000, wo wundert mich dann schon ein bisschen, aber das menschliche Gehirn ist halt dann doch ein bisschen sehr auf Kurzzeitgedächtnis.
Kommt,
genau, wenn die Gier kommt, dann wollen wir wieder. Aus. So ist es genau auch beim Chapitz, ja, und deswegen diese Wette. Und wie gesagt, ich habe ja damals in unserer ersten Bitcoin-Diskussion schon gesagt, grundsätzlich Kryptowährungen ist wichtig, dass es gibt, werden überleben, aber ich glaube eben nicht, dass es der Bitcoin ist, ja, und es zeigt jetzt auch wieder, es gibt bessere Alternativen und alle, die glauben, bloß weil der Bitcoin der First Mover war, wird er weiter davon profitieren, werden sich täuschen.
Er hat den Marktanteil, er hat beim Marktanteil zugelegt bei den Kryptowährungen, der Bitcoin. Er war ja schon nur noch bei einem Drittel und ist ungefähr jetzt bei 60% Marktanteil von Kryptowährungen. Insofern bin ich da guter Dinge, dass der Bitcoin überlebt und meine 11.000 am Jahresende auch noch.
Wir fragen wieder, lebt denn der alte Bitcoin noch?
Sehr schön.
Er lebt noch. Ansonsten sind wir auch schon zum guten Ende gekommen. Ja?
Episode 58.
Jetzt macht der Chapitz zweimal Urlaub, aber den Podcast gibt es trotzdem.
Genau.
Nächste Woche dann unsere Auflösung der Wetten. Die lösen wir quasi.
Das ist so knapp bei vielen Sachen. Sowohl deine DAX-Wette bist du ganz knapp, die Euro-Wette liegt knapp.
Das wird nochmal spannend. Ja. Ja?
Aber es war eins der bullischsten Halbjahre. Insofern
in
hat
der
Bulle gewonnen. Das
genau.
ist so viel, kann man schon
naja,
verraten.
Gut, nein, das war die Spannung jetzt vorwegnehmen.
Das beste Halbjahr
all
für
das
Aktien seit 1997.
Woche, all das gibt es nächste Woche. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss und Ciao und bleiben wie immer Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.